Ich habe gerade gedacht, es hat doch alles etwas Gutes. Früher war hier die Wand zu und hier war eine Wand drin und da mitten stand ein riesen Ölofen mit einem Rohr hier raus, da oben durch. Und da konnte man dann nach einer halben Stunde die Luft sich so in Päckchen mitnehmen. Da wurde auch nicht gelüftet. Ja, dann hat man dann gekämpft wie ein Löwe, weil die Augen dann irgendwann, hauptsächlich mittwochs abends, das war ein Kampf. Mitgekriegt hat man gar nichts, man hat nur damit, dass man nicht einschläft. Manchmal ist man trotzdem eingeschlafen. Und hier so lüften zwischendurch, das ist doch herrlich. Ich finde das gut. Also es gibt auch schöne Sachen. Was geht einem so alles durch den Kopf? Sehr viele Sachen. Ich genieße die Freiheit. Ich habe nächste Woche einen einzigen Termin. Und das ist Samstag, da wird meine Schwiegermutter 85. Da muss ich dir mal gratulieren. Und sonst, jetzt könnte man ja nichts machen. Das fällt mir aber auch schwer. Und dann kommen diese Gedanken, wieso das alles, warum? Eine ganze Welt, ja, ist in einem Bann von einer Pandemie. Wie man das auch immer deutet, wie man das auch immer auslegt. Und es wird davon geredet, in der Öffentlichkeit, in der Politik, sogar unsere Kanzlerin spricht auf einmal von Opfern. Es wird von Opfern gesprochen. Wir müssen Opfer bringen und wenn man wirklich das realistisch sieht, dann werden Leute diese Pandemie bezahlen, die ich nicht kenne. Weil das werden meine Urenkel sein. Ja, so lange wird das noch anhalten, wenn wir auf diesem Level so weitermachen. Anstatt mal ein bisschen zurückzugehen und zu sagen, wir haben schon so lange über unsere Verhältnisse gelebt. Nein, das geht nicht, das kann der Mensch nicht. Und jetzt sehen wir uns doch alle irgendwie wieder zurück. Letztes Jahr Weihnachten, da war doch noch die Welt in Ordnung. Und wie war das jetzt, weil ich mich mit dem Hebräerbrief beschäftigt habe bei den Israeliten? Diese Opfer, immer wieder diese Opfer, immer wieder diese Maske, immer wieder diese Vorschriften, immer wieder dieses Homeoffice, immer wieder wegen einem kleinen Virus. Wann wird es dann endlich zu Ende sein? Wann gibt es diesen Impfstoff? Wann kommt dieser Messias? Könnt ihr das vorstellen, wie die jahrelang und dann 2000 Jahre, 3000 Jahre und dann geht das irgendwo in Fleisch und Blut über. Am Anfang, wenn man das so liest, dann war ja die Erwartung, ja, der Messias, der kommt. Wenn David spricht, nach mir kommt einer, dann spricht er nicht von den 2000 Jahren, sondern da war der eigentlich in der Erwartung, einer meiner Söhne oder meiner Enkel, das wird dann der Messias sein. Und genauso ist es ja jetzt in der Menschheitsgeschichte. Wann kommt dieser Impfstoff? Jetzt ist er schon in England zugelassen. Jetzt kommt dieses Gerangel. Wer ist jetzt der Erste? Wer kriegt jetzt als Erstes diesen Impfstoff? Ja, der muss erst mal wirken, ihr lieben Leute. Der muss zweimal verabreicht werden. Und dann weiß man noch gar nicht, was für einen Schutz der hat. Das kann sein, in 10 Jahren laufen wir immer noch alle so hier rum mit Masken und mit Ansteckungsgefahr und so weiter. Das Ende ist ja gar nicht abzusehen. Aber diese Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da, dass wir das nicht mehr opfern müssen, dass wir wieder unsere Freiheit haben, weil wir opfern ja einen Teil unserer Freiheit, indem wir Einschränkungen auf uns legen. Und genauso war das bei den Israeliten. Die anderen Stämme, Staaten rundherum, die feierten Feste, dass alles nur so krachte und die Israeliten, die mussten koscher leben, die mussten... Und dann haben die das gesehen und haben gesagt, so, das machen wir jetzt auch einmal. Lest mal Könige durch. Und er tat, was recht war, in seinen Augen steht er am wenigsten. Und er tat, und sie taten, was recht war, in ihren Augen. Das steht da das öfter, weil die Menschen das einfach ausprobieren. Und genauso ist das auch heute bei uns, diese Gegendemonstranten, diese Anti-Masken und so weiter. Der Mensch lehnt sich immer dagegen auf, weil er es nicht wahrhaben will. Und weil in dem Menschen drin, von Grundlegung der Welt, von der Geburt an in den Genen, ein Drang nach Freiheit drin ist. Und auf der anderen Seite auch ein Wissen, dass ich etwas brauche, um diese Freiheit zu erlangen. Dieses Suchen im Menschen, das ist in jedem Menschen drin, das ist in den Urvölkern drin, die noch nie etwas von Gott gehört haben. Das ist einfach wissenschaftlich belegt, das müssen wir jetzt nicht hier ausführen, da ist die Zeit zu kostbar für. Aber da könnt ihr euch mal mit beschäftigen, wie das ist, so mit dem Menschlichen, was der Mensch eigentlich will. Wie ist das jetzt mit uns? Keine Gemeinde. Und genau in dem Zeitraum habe ich BU. Wieso Gemeinde? Wie sieht Gemeinde aus? Warum Gemeinde? Was ist Gemeinde? Und dann hat man keine Gemeinde und man vermisst sie. Und dann stellt man sich Fragen. Hebräerbrief, Opfer. Was ist Gemeinde jetzt? Warum komme ich in Gemeinde? Opfere ich da meine Zeit, dann ist es ein Opfer. Ist es Gewohnheit? Ist es Tradition? So wie irgendwann nach 2000 Jahren bei den Israeliten, die haben das Passa auch nur noch gefeiert, die feiern das auch heute noch, aber ich glaube, die meisten wissen nicht den Sinn dahinter. Jetzt den ganz, ganz tiefen Sinn. Die wissen schon, warum die das feiern. Das ist schon klar. Genau wie die Leute bei uns wissen, die Weihnachten feiern. Da ist irgendjemand geboren, ein kleines Kind, und es war, glaube ich, noch ein Stall. Und das feiern wir jetzt. Punkt. Ja, aber warum und weshalb? Der tiefe Grund, was dahinter stand, dieser Auszug aus Ägypten, dieses Blut, was fließen musste, und andere, die sterben mussten. Ich weiß nicht, ob das so die modernen Israeliten alle so wirklich verinnerlicht haben. Die Konservativen, ja, die wissen das, die können dir das, die Bibelstellen alle auswendig sagen. Und wie ist das bei uns in der Gemeinde? Wir wissen genau Abläufe. Wir hatten nichts abgesprochen. Ich kenne unsere Abläufe und ich war heute Morgen einfach so frei, das so ein bisschen zu, weil es hat es ja noch nie gegeben, diese Form von Gottesdienst mit 6 Meter Abstand und mit das macht man in großen Hallen, da habe ich das auch schon gehabt, da saßen die Leute noch ein bisschen weiter. Aber hier drin ist das eigentlich jetzt das erste Mal. Wie wollen wir Gottesdienst feiern? Oder wie soll man Gottesdienst feiern? Ist das ein Opfer für uns oder ist das eine Befreiung? Befreit mich das? Und dann bringe ich etwas aus Tradition oder bringe ich etwas aus meinem Inneren, weil es mich bewegt? Ihr seid ja all die alten Hasen, ihr kennt das ja alles. Das ist ja, aber da kann man ja auch ins Gespräch mit anderen kommen, die selten oder nie kommen. Das ist doch jetzt die Möglichkeit. Und ich kann auch Leute verstehen, die nicht hierher kommen. Wenn es mal eine Impfliste irgendwo geben sollte und die Leute, die Priorität haben, die Bundestagsabgeordnete und die Kanzlerin, und die sind dann geimpft und vielleicht noch das Krankenhauspersonal, dann werde ich auch ganz oben auf dieser Liste stehen. Nur ich weiß nicht, ob ich mich gleich impfen lasse. Ich kann auch noch ein bisschen warten. Ich habe da kein Problem mit. Ja, aber es gibt ja Leute, die scharen jetzt schon in den Hufen, weil sie einfach Angst haben. Ich werde mich impfen lassen. Ja, es gibt dieses Mittel und habe auch keine Angst davor. Aber dass ich das jetzt morgen haben muss. Aber was passiert bis dahin? Und der Wirkstoff muss ja erstmal sein. Wir werden bis Mitte nächsten Jahres ungefähr in dieser Form Gottesdienste feiern. Wenn nicht noch länger. Das ist meine Prognose. Ich wünschte, es wäre anders. Und wenn diese Zeit um ist, das macht ja der Hebräerbrief so deutlich, dann muss man den sagen, hier, das alte System ist nicht mehr. Wie feiert man dann Gottesdienste? Wieder so wie früher? Oder anders? Ich weiß es nicht. Es sind einfach Fragen. Was glaubt ihr, wie schwer das war, den Israeliten, die sich bekehrt haben, das beizubringen, dass sie jetzt nicht mehr opfern mussten? Also, Ich stelle mir vor, dass da Diskussionen waren, die waren schon tiefgehend. Aber wenn ich doch diese Befreiung erlebt habe von Sünde, wenn ich doch wirklich frei bin und wenn ich mir bewusst bin, wenn ich das wirklich intensiv studiere, brauche ich keine Opfer mehr zu bringen. Ich brauche nicht mehr zu opfern. Er hat sich für mich geopfert. Und alles, was ich als Opfer ansehe, was steht da? Ist Gott ein Gräuel? Und was sind heute unsere Opfer? Mache ich es gerne? Mache ich es als Anerkennung für das, was er mir geschenkt hat? Oder mache ich es aus Tradition? Wo steht, sorry, wenn ich das so offen sage, ich liebe das alles, wie wir das gehabt haben, ich liebe diese Gottesdienste, aber ich bin auch ein Typ, der das dann einfach mal in Frage stellt. Warum setzt Gott dieses Virus in die Welt? Um die Welt zu strafen? Um den Menschen die Augen zu öffnen? Oder hat er das vielleicht in die Welt gesetzt, um unsere Christen mal wachzurütteln? Dass wir mal lüften zwischendurch? Dass wir mal wach werden, dass wir mal andere Gedanken kommen. Was ist denn die Hauptintention, warum Gott uns auf dieser Erde lässt? Damit wir ihm Loblieder singen? Blödsinn, hätte er mich in den Himmel genommen, ich kann nämlich nicht singen, da könnte ich wenigstens vernünftig singen. Also wegen Loblieder singen hat er mich nicht errettet. Ihn anbeten, okay, das stimmt. Dafür hat er uns hier auf diese Welt schon gelassen. Um uns stundenlang hinzusetzen und Predigten anzuhören. Ich finde nichts davon in der Bibel. Um nur einmal in der Woche Gottesdienst zu haben, eine Stunde, und dann vielleicht mittwochs abends noch 2 Stunden. Er hat uns hier in dieser Welt gelassen als seine Zeugen, als seine Botschafter. Und ich fasse mir da als allererstes an die Nase. Das ist das, was wir verlernt haben. Wir haben so viel Kultur drumherum gebaut und so viele Dinge, die uns auch Zeit rauben, wo wir Zeit opfern, um dann auf den Kern eigentlich nicht mehr zu kommen, weil wir dann dafür keine Zeit mehr haben. Und vielleicht will Gott wieder, dass wir Beziehungen knüpfen im kleinen Kreis, untereinander, miteinander. Uns gegenseitig aufbauen. Weil Gott ist immer ein Gott im Kleinen. Ganz klein. Die großen Massen, die stehen ganz selten mal in der Bibel. Immer steht der Einzelne da oder die kleine Gruppe. Da steht auch nichts von Tausenden in Gemeinden. Das alles überhaupt, das ist möglich, das ist gut, das ist schön. Ich bin in Amerika in Gemeinden gewesen, da gab es Gottesdienste mit ein paar Tausend oder jetzt in Kenia, wo in den Saal 2000 reingingen und es gab 3 Gottesdienste hintereinander, damit jeder besuchen könnte. Das waren also 6000 Leute in der Stadt, die da in diese Gemeinde gingen. Ja, das war schon, wenn man das mal erlebt hat, das war schon eine Hausnummer. Ja. Aber darum geht es gar nicht, um diese Größe. Es geht um den Einzelnen, weil da fiel der Einzelne schon mal durchs Raster. Obwohl die viele, viele, viele Programme hatten, wo Leute unterstützt wurden und wo man das und jenes und das machen konnte, das fand ich auch wieder faszinierend. Vor allen Dingen dieser Begriff Sonntagsschule, den wir ja hier bei uns für die Kinder als Kindergottesdienst irgendwo, den gibt es ja in den USA auch. Und die Sonntagsschule findet vor der Predigt statt und das ist ein richtig intensiver Bibelkurs. Da kommen die Erwachsenen hin. Die Sonntagsschule ist für Erwachsene. Die werden da in der Bibel belehrt. Und danach gibt es dann den ganz normalen Gottesdienst, wie bei uns mittwochsabends, Bibelstunde. So ist das vor dem Gottesdienst. Das ist in den USA Sonntagsschule. Wusste ich auch nicht. Und Kinderstunde, das ist dann wieder Kinderbetreuung parallel zum Gottesdienst. Weil vom Bob, die Frau, ich gehe jetzt in die Sonntagsschule. Sag ich, Mensch, du bist jetzt über 80, du musst doch keine Sonntagsschule mehr machen. Ja, sag ich, was willst du mit den kleinen Kindern alle? Was für Kinder, sind keine Kinder. Ja? Und wenn man dann mal hinterfragt, Da kriegt man raus, was die überhaupt meinen damit. Ja. Bei uns, Sonderschule, für Kinder. Ja. Das war überhaupt nicht für Kinder. Deswegen, wir müssen uns auch mal mit Begriffen auseinandersetzen und einfach mal sehen, was verstehen wir dahinter? Was ist denn eigentlich bei uns? Ja. Nur mal so, beschäftigt euch mal mit diesem Hebräerbrief, mit diesen Opfern. Das ist genial, das ist gigantisch. Der Bund, den Gott schließt mit Menschen, ist immer einseitig im Alten Testament. Gott schließt einen Bund mit Noah und dann sagt Gott, als Zeichen setze ich einen Regenbogen. Der Mensch konnte nichts dagegen setzen. Da könnte ja der Noah sagen können, okay, und ich pflanze 1000 Bäume, ja, und das gibt dann Millionen Bäume. Der Mensch hatte nichts dagegen zu setzen. Mit Abraham in 1. Mose 15, wie er einen Bund mit ihm schließt, wie er die Tiere zerteilt, links die Hälfte, rechts die Hälfte. Und normalerweise, wenn man im alten Orient einen Bund geschlossen hat, dann gingen beide zwischen diesen toten Tieren hindurch und dann war das besiegelt, dann war das ein Bund, der nicht zu lösen war. Abraham geht nicht zwischen diesen Tieren durch. Gott fährt zwischen diesen Tieren durch wie ein Feuer, wie ein unbeschreibliches Wesen. Gott führt diesen Bund aus. Und genauso ist das auch mit unserem Herrn Jesus. Er führt das Opfer aus. Wir haben nichts gegenzubringen. Wir sind Menschen. Wir können Gott kein Gegengewicht. Wir können ihm danken, wir können ihn anbeten, wir können ihn loben, wir können ihn preisen. Opfern müssen wir nicht mehr. Das ist doch eine wunderbare Stellung. Und das kann man überall machen. Die ganze Woche. Wenn man nur eine Stunde hier anbetet, sage ich immer, dann ist es nur ein Hobby. Das ist wie Fußballspielen. Gehe ich auch nur eine Stunde auf den Fußballplatz. Ich kann ihn anbeten, indem ich mich in ihn hineinversetze, in seine Größe. Jetzt die Schneeflocken. Ha, herrlich. Also alles nur Matsch. Aber jedes Ding unterschiedlich. Keins gleich. Hey, Chef, das ist genial. Du bist so ein kreativer Mensch. Und ich bin so einfach. Ich meine, wenn ich ein Bild gemalt habe, wäre ich kreativ. Ach, Mann. Du bist doch viel größer. Viel mächtiger. Und das ist unser Gott. Amen.